Ich habe das Thema, wir haben 1. Samuel, Kapitel 19 sind wir. Wir haben das letzte Mal, hat uns Bruder Hansi sehr ausführlich im Kapitel 18 durch das Kapitel geleitet und wir haben betrachtet. Und jetzt sind wir in 19. Ich habe den Kapitel 19 eine Überschrift gegeben, David in schützender Hand Gottes während der Mordversuche Sauls. Es werden 4 Mordversuche sein. In diesem einen Kapitel veranstaltet Saul 4 Mordversuche gegen den Gesalbten Gottes David. Dankeschön. Zum Anfang, damit wir einmal überhaupt so ein bisschen aus dem letzten Kapitel mitgenommen werden und sehen, warum es geht im 19. lese ich nur die letzten 2 Verse. Kapitel 18, Vers 28. Und Saul sah und merkte, dass der Herr mit David war. Und mit Michal, Sauls Tochter, hatte ihn lieb. Da fürchtete sich Saul noch mehr vor David. Und er wurde Davids Feind sein Leben lang. Saul sah und merkte. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, merkt Saul auch was anderes außer diesem? Merkt er, wie er handelt? Merkt er, was er vor Gott tut? Er merkt und sieht, dass der Herr mit David ist und dass er mit seiner Tochter, wo er gerechnet hat, ich gebe ihm meine Tochter, damit sie ihm zum Fallstrick wird. Jetzt muss er aber feststellen, diese Tochter, über die Errechnungen, die sich erstellt hätte, dass die auf seine Seite sein wird und ihm helfen wird, sozusagen mit David ja, negativ umzugehen, weich gesprochen, die liebten David. Und das bringt ihm zur Furcht. Können wir uns so vorstellen, warum muss er jetzt Angst haben? In seinem Ehrgeiz sieht er seine Hilflosigkeit, weil die, gegen welche er versucht zu kämpfen und auch aus dem Weg zu räumen, auf ihrer Seite ist Gott. Und seine Tochter liebt sozusagen seinen Feind, wie er David immer bezeichnet. Und das macht ihn wütend und irgendwo hilflos, seine Pläne weiterzugehen. Und das führt dazu, was wir gleich im 19. Kapitel werden lesen. Wir werden 2 Fragen heute betrachten. Warum fürchtete sich Saul, der König, vor David? Und warum wurde er sein Feind? Das ist nicht eine rhetorische Frage, warum er sein Feind wurde. Da steht was Besonderes dahinter. Und jetzt lese ich den Kapitel 9, Vers 1. Saul aber redete zu seinem Sohn Jonathan und zu allen seinen Knechten, dass sie David töten sollten. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte großen Wohlgefallen an David. Darum berichtete Jonathan dies dem David und sprach, mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten. Jetzt hört, so nimm dich nun morgen in Acht und bleibe verborgen und verstecke dich. Ich aber will hinausgehen und neben meinem Vater auf dem Feld stehen, wo du bist, und ich will mit meinem Vater deinetwegen reden, und was ich sehe, das will ich dir berichten. Und Jonathan redete Gutes über David zu seinem Vater Saul und sprach zu ihm, der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat keine Sünde gegen dich getan, und seine Taten sind dir sehr nützlich. Denn er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Und der Herr hat ganz Israel eine große Rettung bereitet. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldiges Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans und Saul schwor: So wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Da rief Jonathan den David und Jonathan berichtete ihm alle diese Worte. Und Jonathan brachte David zu Saul und er war wieder vor ihm wie zuvor. Wir werden 4 so eine Abschnitte haben. 4 Versuche Sauls, David umzubringen. Und der erste ist der Sohn des Königs, Jonathan. Stellt sich dem König, seinem Vater, quer, aber auf eine weise Art und gewinnt. Aber gehen wir mal am Anfang. Was sagt er? Saul aber redete zu seinem Sohn Jonathan. Als erstes spricht er Jonathan an und sagt, David muss getötet werden. Warum so direkt? Die anderen Versuche haben wir im letzten Bibelstunde schon betrachtet. Da gab es ganz verschiedene Versuche. Er wollte, gab ihm auch so eine Aufgabe und so eine, auch die Heiratsangelegenheit war verbunden mit dem Kampf, dass die Philister David eventuell umbringen würden oder er in diesem Kampf umkam. Weil am Anfang hat Saul gesagt, ich werde meine Hand an ihm nicht legen. Wir werden merken, wie oft Saul laute Worte spricht, sie nie einhält. Jetzt gerade haben wir von einem Schwur gehört, wir werden merken, ein paar Tage später hat das der Wind verweht. Er hält sich nie an seinen Worten. Und er sagt es zu Jonathan und zu allen seinen Knechten. Und Jonathan, eine sehr interessante Persönlichkeit, ein Schatten. Mensch, der steht im Schatten seines Vaters, ist aber in keinem Stück ihm ähnlich. Wenn wir Saul, sagen wir, und Jonathan so nehmen, dann sind das Gegensätze, dass es nicht weitergeht. Und er sagt, was er jetzt macht. Er hatte sich mit David ja befreundet. Erinnern wir noch, wann war das? Wann verlor er sein Herz an David und macht das sehr sichtbar? Gibt all seine Rüstung ab und so weiter. Gleich nach dem Kampf mit Goliath, ja? Dann passierte ja das. Jonathan war verliebt in David und sie schlossen einen Bund. Und diesen Bund wird er halten bis Ende. Und er geht und berichtet David das. Und was sagt er? Darum berichtete Jonathan dies dem David und sprach, mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten. So nimm dich morgen in Acht und bleib verborgen und verstecke dich. Jonathan sagt, hör mal, das ist absolut todernst. Er hat allen seinen Männern, Saul, hat allen befohlen, dich zu töten. Deshalb, ein jeder ist jetzt berechtigt, dich umzubringen und dann bei Saul gut angesehen zu werden. Deshalb, seh zu, dass du wegkommst. Morgen darfst du dich nirgends zeigen, jetzt schon, und morgen bleibst du weg. Und ich versuche in dieser Zeit, in deiner Abwesenheit, versuche ich mit meinem Vater zu sprechen und die Sache zu klären, wenn es geht. Jonathan kannte seinen Vater. Und er macht das auf eine sehr konsequente, direkte, aber höfliche Weise. Wir haben ja es gelesen, ich muss das nicht nochmal lesen. Er sagt nur, versündige dich nicht an seinem Knecht, der König, versündige sich nicht an seinem Knecht David. Das Erste, was er beginnt, er sagt, wenn du das ausführst, was du vorhast und was du auch allen anderen aufgetragen hast, und egal, durch welche Hand das passiert, du versündigst dich, denn es ging ja von dir aus. Versündige dich nicht. Das ist das Erste, was er ihm vorträgt. Das Zweite, er sagt, David ist dir sehr nützlich. Wir könnten mit heutiger Sprache könnten wir sagen, Vater, segne nicht den Ast ab, auf dem du sitzt. War das nicht so? War er nicht 40 Tage lang das ganze Heer Israels hilflos in Schrecken da, als der Goliath da ging und Israels Heer verachtete und den Gott Israels dazu? Und David, ein junger, ganz junger Mann, ohne militärische Kenntnisse, erledigt diesen Schreck und wird zum Helden. Das erwähnt er ihm als nächstes. Denn er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Und er sagt, du hast es gesehen und dich darüber gefreut. Jetzt legt er ihm ein Faktor vor und sagt, hier, ein Faktum. Du hast das gesehen, du selbst warst erschrocken. Saul war ja ein Kopf höher, warum ist er nicht gegangen, gegen Goliath zu kämpfen? Da waren doch genug tapfere Männer. Aber Goliath war so eine Kraftfigur, dass da alle Angst haben. Er sagt, du hast dich gefreut, dass David diese Frage auf sich genommen hat. Und die Frage wurde erledigt. Der Schreck war weg und war sogar ein Siegengroßer. Das sind so, wie Jonathan dem Vater versucht zu überzeugen. Und dann kommt die Frage, warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen? Und wir merken, Saul hört, die Argumente von seinem Sohn sind so klar, so fest, dass er sich sozusagen es vernimmt und wie Saul auch ist, und wir werden immer wieder sehen, es war ja schon früher und immer wieder kommt das dazu, Saul spricht sehr laut, sehr groß, ich schwöre. Und sagt hier, so wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. So, Jonathan hat sein Ziel erreicht, Saul geht wahrscheinlich weg, er ruft dann den David, sagt ihm das und geht mit ihm zusammen zum Saul und die Frage ist vom Tisch. Praktisch dieser Befehl, den Saul ausgesprochen hat, zu Jonathan und zu seinen Knechten, ist damit sozusagen zunichte, indem Jonathan David bei Saul bringt und er bleibt bei Saul, sozusagen wieder weiterhin im Dienste. Das war der erste Mordversuch. Ich möchte heute jede Person oder Persönlichkeit immer wieder mal betrachten. Jonathan ist ja nicht eingegangen als, der große Mann. Deshalb habe ich gesagt, der stand immer im Schatten. Aber es war eine sehr große Persönlichkeit. Schaut mal, welche Eigenschaften hatte der Jonathan? Ich denke mal, er hatte sehr edle Eigenschaften. Er war ehrlich, er war treu, er war ein furchtloser, tapferer Mann. Er war weise und er war liebevoll. All diese Eigenschaften habe ich nicht einfach so genommen. Die sind alle in der Bibel, an irgendeiner Stelle sind die alle geschildert. Und wessen Sohn war er? Wisst ihr, wie oft wird in die Bibel gefragt? Nach David wurde er auch gefragt, wessen Sohn ist er? Oft fragt man nach dem Vater und dann sagt man, eine Verbindung. Wisst ihr, in diesem Fall passt diese Methode nicht. Er war ein Sohn eines ehrgeizigen, zornigen, unehrlichen, tückischen Vaters und Königs. Und er war so ein edler Mensch. Was hat in ihm gewirkt, dass er von all den Eigenschaften des Vaters nichts an sich herankommen hat lassen? Jonathan hatte einen schweren Stand. Ich denke mal, er liebte Gott, liebte die Gerechtigkeit, liebte David, den Seelenverwandten. Als er ihn sah nach dem Kampf, dann klebte seine Seele an David. Das waren Seelenverwandte. Kennen wir diesen Ausdruck? Wisst ihr, von wo ich den habe? Es gibt ein Buch, Genesene Seelen. Und da wird dieser Ausdruck gebraucht. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, interessant. Manchmal treffen wir Menschen und auf dem Schlag merken wir, Das ist eine gleiche Wellenlänge. Da versteht man sich, ohne viel zu reden. Man muss sich gar nicht groß erklären. Man versteht sich. Das sind seelenverwandte Menschen. David und Jonathan waren solche. Aber was war noch? Was erstaunliches Eigenschaft hatte Jonathan noch? Er war immer loyal zu seinem Vater. Bis zum Ende. Sie sind auf einem Felde an einem Tag gefallen. Das zusammenzukriegen, das ist nur eine sehr starke Persönlichkeit möglich. Jonathan war so eine Persönlichkeit. Sauls zweiter Mordversuch an David nach dem Schwur. Ich lese jetzt nochmal diesen sechsten Vers und dann kommt 6. und 7. Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans und Saul schwor, so wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Ich will einfach, dass wir das im Hinterkopf haben, wenn wir den nächsten Abschnitt lesen. Es brach aber wieder ein Krieg aus und David zog aus und kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei, so dass sie vor ihm flohen. Und der böse Geist vom Herrn kam über Saul, als er in seinem Haus sah und den Speer in seiner Hand hatte. David aber spielte mit der Hand auf den Seiten. Und Saul versuchte David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Er aber wich Saul aus und er stieß den Speer in die Wand. Und David floh und entkam in jener Nacht. Warum tut Saul diesen Schritt wieder? Er hat doch geschworen. Warum tut er? Was löst bei Saul wieder aus, dass er alles das, was er ja ehrenhaft versprochen hat, bricht und wieder zum Alten zurückgeht und wieder David will? Erstens mal, es ist wieder die gleiche Ursache. Wir lesen nur, es brach Krieg aus. David zog in den Kampf gegen die Philister und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei. Wir könnten anders sagen, einen gewaltigen Sieg hat er erreicht. Was passiert bei Saul in solchen Fällen? Dann denkt er daran, Saul hat 1000 geschlagen und David 10.000. Ja? Und dann ist er außer Fassung. Er will immer der Beste, der Größte sein und so weiter und kann nicht ertragen, wenn andere Erfolg haben, Siege haben. Und er geht wieder auf das Gleiche aus. Und hier lesen wir dann weiter. Und der böse Geist von Gott kam über Saul. Interessant. Das wird einen Grund haben, warum der böse Geist, der war ja nicht immer da. Aber der kam immer wieder. Ich denke mal, immer, wenn Saul sich nicht kontrollierte und seine ja, negative, falsche Einstellung in Wirkung ließ kommen, dann hat der böse Geist ein leichtes Spiel mit ihm. In Epheserbrief 4, 26, da ist eigentlich das gut erklärt. Epheser 4, 26, zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Hat Saul dem Teufel Raum gegeben? Ich denke ja. Das war der Grund, warum der böse Geist über ihm kam. Im Zorn, er hat sich dem Zorn so hingegeben. Hier steht, lasst den Zorn nicht, die Sonne nicht gehe unter in eurem Zorn. Das heißt, halte den Zorn nicht lange. Sehe zu, dass du so schnell wie möglich wieder Frieden findest in dir und mit anderen. In diesem Fall in sich. Das reichte schon. Mit den anderen, das könnte er auch nach morgens machen, aber der Zorn sollte zumindest nicht in ihm stecken bleiben. Denn, wisst ihr, wenn wir wirklich zornig sind, können wir dann noch gut denken, richtig denken? Können wir dann überhaupt gutmütig sein? Sehr schwer. Ich sage das mal einfach weich, sehr schwer. Da müssen wir schon sehr stark fähig sein, uns selbst zu kontrollieren. Dann geht das. Dass uns dann vielleicht so ein Blitzgedanke kommt, du machst jetzt komplett falsch, bleibe stehen. Gott sei Dank, wenn dieser Gedanke kommt. Wenn nicht, dann schlagen wir viel Holz. Und er sitzt da und dann fällt auf. Ich lese nochmal. Und der böse Geist vom Herrn kam über Saul, als er in seinem Haus saß und den Speer in seiner Hand hatte. Ist das typisch? Ja? Sitzt man so zu Hause auf dem Sofa mit dem Speer in der Hand? Oder hatte er wahnsinnige Gedanken, dass ihm immer und zu jeder Zeit jemand überfallen kann? Der hatte doch bestimmt Wache draußen. Er war doch König, oder? Und er sitzt zu Hause, David spielt auf den Saiten, sozusagen zur Beruhigung, und er hat den Speer in der Hand. Heute würden wir so, platt unter uns sagen, na, der ist wahnsinnig. War er auch. Wahnsinnig heißt, er sieht was, was es nicht gibt. Das ist ja wahnsinnig. Er war schon so weit, hat er sich selbst getrieben, dass er, ja, ein König, wenn das ein Hofnarr wäre, okay, würden wir sagen, naja, ist so. Aber das war der König Israels. Und als David das spielt, ihn beruhigt nicht. Wenn der böse Geist über ihm kam früher, hat das Spielen geholfen. Das hilft nichts mehr. Da, wo Mordgedanken fest integriert sind im Denken und in seiner Seele, da hilft nichts mehr. So, er versucht, David wieder an die Wand zu spießen, aber David entwich ihm, weil ich habe ja die Überschrift gemacht, David in Gottes Hand während der Mordversuche Sauls. Und das war wahrscheinlich so. Und David floh und entkam in jener Nacht. Wir können uns vielleicht die Gedanken oder Fragen stellen. Wer ist Saul von Persönlichkeit? Dass er König Israels ist, wissen wir, dass er 2 Meter mit was groß ist, schön aussieht, das wissen wir alles. Aber wer ist er als Mensch, als Persönlichkeit? Warum ist er so grausam? Warum verfolgte er den Gott Gesegneten oder Gesalbten, besser gesagt. Wir lesen 1. Samuel, Kapitel 16. Wir gehen ein paar Kapitel zurück. Vers 13. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern, und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Vers 14. Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist von ihm, von dem Herrn gesandt, schreckte ihm. Das ist interessant. Es scheint so, es gibt nur einen Heiligen Geist, oder auf David oder auf Saul. Nicht so ist das. Das scheint nur so, aber so ist es ja nicht. Aber als Gott sich einen ausgesucht hat nach seinem Herzen, einen ganz jungen Mann, dann salbte ihm, und auf ihm bleibt der Geist, steht geschrieben. Er kommt und er bleibt auf David. Von Saul weicht er. Saul war ja schon verworfen. Samuel, Gott hat Samuel das gesagt, Samuel wusste das, das war alles klar. Und ein böser Geist von dem Herrn gesandt. Diese Frage habe ich bekommen im 60 Plus, werden wir behandeln, aber heute kommen wir auch drauf. Warum nimmt Gott den Geist Gottes und sendet den bösen Geist? Gibt es einen Grund dafür? Gott ist doch nicht ungerecht, oder? Und Gott ist ja auch nicht einer, so ein launischer Gott. Oh, jetzt gerade gefällt ihm was nicht, dann haut er mal rein und schickt den bösen Geist. Das kann doch nicht Gott sein. Also muss es Gründe geben, die Gott gerecht sind. Und bei Gott ist immer gerecht. Jetzt wollen wir mal die Saul, eine Charakteristik über Saul uns betrachten. Saul wird zum Werkzeug Satans. Stimmt das? Ich habe das so behauptet jetzt. Stimmt das? Wird er ein Werkzeug Satans? Wenn jemand Mordanschläge plant und mehrfach und sogar all seine Diener und seinen Sohn aufstachelt und befiehlt, zu töten einen sündlosen Menschen, dann ist er wohl ein Werkzeug Satans. Was hat ihn dazu gebracht, dass er zum Werkzeug Satans wurde? Sein Ungehorsam, Eigenwille haben das verursacht. Sein Eigenwille. Kennen wir, wie er sein Königtum verloren hatte? Was hat dazu beigetragen? Ja, er wollte den Priester spielen, was er nicht durfte und was auch von Samuel gesagt wurde: Du geh hin, ich komme und vollziehe alles. Er meinte, Samuel kommt zu spät. Samuel kam in der Wartespanne zum Schluss, aber er kam nicht zu spät. Und dann meinte er in seiner Ungeduld, er muss es machen. Er macht es, aber das kostete ihm alles, sein Ungehorsam und viele andere Sachen. Das gibt, könnte man jetzt eine ganze Reihe, wie er in dem gehandelt hat mit Jonathan, als da Jonathan losgeht und ja, selbst einen Kampf anzettelt und später eigentlich auch ein Gewinn kommt, aber er hätte durch sein, wieder ein Schwur war da, ein übereilter, ehrgeiziger, es hätte ja Jonathan das Leben kosten. Nur die Männer haben ihn gerettet dabei. Das war Saul. Satan wirkt durch Saul gegen Gottes Gesalbten, gegen Gottes Plan. Ich habe jetzt was gesagt. Satan wirkt durch Saul. Kann das sein? Darf ich so eine Behauptung machen? Als Jesus Petrus sagt, weiche von mir, Satan. Was meint er damit? Versteht ihr? Ich habe jetzt eine Gegenfrage, die wir alle kennen. Und dann sagt er zu Petrus, weiche von mir, Satan. Zu Petrus. Weil Petrus sein Ohr Satan geliehen hat, Jesus sagt zu ihm, du redest nicht das, was göttlich, sondern das, was fleischlich ist. Du hast dich was eintrichtern lassen von Satan und das redest du und damit stehst du jetzt im Dienste Satans. Das, die Geschichte aus dem Neuen Testament kennen wir. Hier auch, Satan hat Saul durch seinen Ehrgeiz, durch seine falsche Haltung sozusagen gefangen genommen und jetzt tut er das. Warum ist er so, die Frage habe ich am Anfang gestellt, warum verfolgt und Saul David und will David töten. Lass uns mal ein paar Gedanken sammeln, ob das nicht der Grund könnte sein. Könnte Satan wissen, wer David noch sein wird? Der liebliche Psalmsinger Gottes, 1. Er dichtet, er singt Gott. Dass David wird der sein, der den, die Götzendienste in den, oder die Völker, die Saul eigentlich sollte ausrotten und nicht gemacht hat, Philister, Amalek und so weiter, dass er gegen die kämpfen wird und siegen wird. Das nächste, David wird den Bau des Tempels ins Leben rufen. Er selbst wird nicht bauen. Aber als er das seinem Sohn übergibt, dann war alles vorbereitet, auch Gold, auch Pläne und Vorstellungen. Gott hat nur gesagt, nein, du wirst nicht bauen. Er sagt, ich will dir einen Tempel bauen. Sagt er, du nicht. Du hast viel Blut vergossen, weil er musste sich mit den Völkern schlagen. Aber dein Sohn soll es machen. Aber ins Leben gerufen, den Gedanken und die Vorbereitung, das war David. Und dann das Wichtigste noch, er war ein Prophet Gottes und er war einer, von dem gesagt wird, dass auf seinem Thron wer sitzen wird? der Gesalbte. Ich lese mal aus Matthäus 20, Vers 30. Und siehe, zwei Blinde saßen am Weg. Als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Wird Jesus nicht immer wieder genannt der Sohn Davids? Und wenn es um den Thron geht, dann wird immer auf Davids Thron wird der Messias, der Gesalbte sitzen. Das ist gemeint nicht der Thron zu jener Zeit, sondern das ist weiter, größer zu sehen. Wenn das alles, die Zukunft Davids, Satan ahnen konnte und so weiter, dann ist uns verständlich, dass er alles angesetzt hat, um diesem Gesalbten Gottes mit einer großen Zukunft zu töten, annullieren. Und dazu braucht Satan immer Menschen, die, naja, eine Veranlagung haben, wie er selbst ist. Und das könnte der Grund sein, damit haben wir auch zum Teil die Frage jetzt schon angesprochen, warum verfolgte Saul David? Saul hat sich zum Werkzeug Satans machen lassen. Persönlich verschuldet durch sein Verhalten. Wir müssen aufpassen. Ich analysiere diese Charaktere extra so, weil das sind die Anwendungspunkte für uns. Das, was ich jetzt gerade analysiert habe, das sind für uns Anwendungspunkte. Satan wollte verhindern, dass dieser David das alles umsetzt, was wir jetzt aufgezählt haben und vielleicht auch vieles mehr. Ich habe nur so anschaulich ein paar Sachen genommen. Sauls dritter skrupelloser Mordversuch. Vers 11 lesen wir. Da sandte Saul Boten zu Davids Haus. Wann sandte er sie? Sind wir noch im Text? Da war ein kleiner Exkurs dazwischen. Nachdem Saul den Spieß geworfen hatte, David entwich und lief weg. Nach diesem, Vers 11, da sandte Saul Boten zu David nach Hause, um ihn zu bewachen und am Morgen zu töten. Michal aber, seine Frau, berichtete es David und sprach: Wenn du diese Nacht nicht deine Seele rettest, so wirst du morgen umgebracht. Und Michal ließ David durchs Fenster hinunter und er ging davon, floh und entkam. Und Michal nahm den Teraphim und legte ihn auf das Bett und legte ein Geflecht von Ziegenhaaren an sein Kopfende und deckte ihn mit Kleidern zu. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Sie aber sprach, er ist krank. Saul aber sandte die Boten nach David zu sehen und sprach: Bringt ihn samt dem Bett zu mir herauf, damit ich ihn töte. Als nun die Boten kamen, siehe, da lag der Teraphim im Bett und ein Geflecht von Ziegenhaar an seinem Kopfende. Da sprach Saul zu Michal: Warum hast du mich so betrogen und meinen Feind laufen lassen, dass er entkam? Michal sagte zu Saul: Er sprach zu mir, lasse mich gehen oder ich töte dich. Kaum vorstellbar, ja? Ich dachte an der Wand, ist das, weil die Blicke waren so nach oben. So, Saul ist nicht zufrieden mit dem, dass ihm es misslungen ist, David an die Wand zu spießen. Er denkt überhaupt nicht aufzuhören. Er besinnt sich nicht. Er sendet Boten zu Davids Haus. Für ihn war das ja logisch. Wo wird David hin, wenn nicht zu seiner Frau nach Hause? Wo soll er denn bleiben? Und sagt, dass sie ihn bewachen sollen in der Nacht und am Morgen will er ihn töten. Hier kann man Gedanken haben, warum die könnten ja normalerweise einen Mord und so weiter, macht man danach, dunkel, keiner gesehen, da bricht einer ein, maskiert, schlägt David tot und weg. Nein, er will das morgens machen. Wahrscheinlich wollte er ihm ein öffentliches Gericht machen, ihm vielleicht des Verrats oder irgendwas beschuldigen und dann sozusagen begründet ihm töten. Könnte sein. Das ist jetzt eine reine Vermutung, weil, naja, ein heimtückischer Mord, wie er das die ganze Zeit macht, wäre in der Nacht einfacher gewesen. Weniger Spuren und so weiter. Deshalb könnte auch das sein. Aber Michal, seine Frau, berichtet es David. Hat sie das aus dem Königshause bekommen oder hat sie das gemerkt, dass da sich jemand was bewegt, versteckt, wie auch immer? Und sie sagt ihm dann, wenn du diese Nacht nicht deine Seele rettest, so wirst du morgen umgebracht. Das klingt ein bisschen danach, jemand hat ihr das so ein bisschen weitergegeben, was beschlossen ist worden. Ja, wir sehen, seine Frau Michal steht ganz David zur Seite. Sie sagt ihm das, sagt heute mal, das ist so ernst, mein Vater spaßt nicht. Wenn du über Nacht hier bleibst, bist du morgen toter Mann. Und sie lasst ihn durchs Fenster hindurch raus, lasst ihn runter, steht hier wahrscheinlich, war das ein bisschen höher, dass er da vielleicht einen Strick oder irgendwas benötigt hatte, wo sie mitgeholfen hat. Und er geht. Und das nicht genug. Sie macht noch eine Vertuschung. Und die ist, auf die können wir noch aufmerksam werden. Und Michal nahm den Teraphim und legte ihn auf das Bett und legte ein Geflecht von Ziegenhaaren an sein Kopfende und deckte ihn mit Kleidern zu. Was ist das, ein Teraphim? Was ist das? Bitte? Ein Götze. Als Rahel zwei Götze geklaut hatte von zu Hause und Laban die sucht, dann konnte sie die unter dem Reitsattel verstecken und sie setzt sich drauf. Das muss wohl ein Götze sein, ein bisschen größerer, ja? Die waren meist nicht so groß. Und was macht er im Hause Davids? Können Sie auch Frage stellen, oder? Ich glaube nicht, dass das Davids Eigentum war. Aber aus dem Hause Saul, Michals Eigentum wird es gewesen sein. So, sie in jedem Fall benutzt das und imitiert das Ganze, dass es aussieht, als würde da jemand schlafen, macht das, die Boten kommen dann morgens, ja wahrscheinlich, um David zu holen. Und sie sagt, er ist krank. Naja, die gehen, berichten, Saul, David ist krank. Und was sagt er dann? Bringt ihm samt dem Bett zu mir herauf, damit ich ihn töte. Er wird wütend. Er will nicht mehr, dass andere das machen. Er sagt, das reicht mir. Das ist alles Trickserei und so weiter. Krank ist er. Bringt ihn mal mit dem Bett her und ich erledige den. Nicht vor Krankheit, nicht vor seiner Tochter. Saul bleibt für gar nichts stehen. Es gibt nichts, was Saul anhalten könnte. Eine grausame Persönlichkeit. Ein König. Vielleicht sollte ich hier sagen, ein König nach dem Herzen des Volkes. Sie wollten einen haben, einen großen, starken. Und dann bringen die Boote das, so wie er befiehlt, bringen das und da entpuppt sich alles. So, und dann muss Michal antanzen, seine Tochter. Und dann sagt er zu ihr, warum hast du mich betrogen? So einen ehrlichen Mann und du unterstehst dich, ihn zu betrügen? Ich bin doch dein Vater. Hast du bei mir mal einen Betrug gesehen? Ich übertreib's jetzt. Warum hast du mich betrogen und meinen Feind? Wer ist dieser Feind? Ist das nicht der Ehemann von Michal? Schaut mal, wie der Vater mit seiner Tochter redet über ihren Mann. Das geht überhaupt nicht rein. Saul redet über den Mann seiner Tochter und beschuldigt sie, dass sie seinen Feind hat laufen lassen. Ja, die Michal wird es wohl sehr in Enge sein, weil sie kennt ihren Vater. Im nächsten Kapitel wird man sehen, dass Saul auch seinen Sohn bereit ist aufzuspießen. Deshalb, sie weiß schon, mit wem sie es zu tun hat, und sie hat dann eine Ausrede, die sehr David kompromittiert, weil wir lesen nirgends, dass David sich schlecht zu Michal verhalten hat. Sie sagt hier nur, er hat gesagt, lass mich gehen oder ich töte dich. Wisst ihr, Saul bringt seine eigenen Kinder in große Bedrängnisse. Einmal hat er den Jonathan beauftragt, David zu töten. Jetzt ist seine Tochter dran. Sie sollte mitmachen, damit er ihren Mann töten konnte. Er ist bereit, seine Kinder das Beste zu rauben. Den Mann, den besten Freund. Mehr noch, er belastet ihr Gewissen, indem er, dass sie Unrecht tun müssen. Und sie werden gezwungen, ihren Vater zu belügen. Was sollte Michal machen? Und sie lügen, um an dem Unrecht des Vaters nicht teilzunehmen. Ich will jetzt Michal gar nicht im Schutz nehmen, dass sie diese Art und so weiter gemacht hat. Nicht. Aber können wir uns vorstellen, wer von uns würde sagen, ich wäre einen anderen Weg gegangen? Womöglich. Aber mit dem Ergebnis, ein Kopf kürzer zu sein, das hätte Saul mit jedem gemacht. Weil mit seinem Sohn war er es bereit zu machen, mehrfach. Deshalb hier sehen wir Saul noch einmal. So brutal finden wir kaum eine Person. Jetzt frage ich nochmal oder wiederhole die Frage. Hat er sich zum Werkzeug Satans machen lassen? Ist er so degradiert, dass er Satan über sich herrschen, vollkommen herrschen lässt? Und welche Gründe gab es dafür? David musste wieder fliehen. Das war der dritte Mordanschlag oder Versuch. Jetzt kommen wir zum letzten, zum vierten. Entschuldigung. David aber floh und entkam, Vers 18 lesen wir jetzt, und ging zu Samuel nach Ramah und teilte ihm alles mit, was Saul ihm angetan hatte. Wohin sollte David gehen? Er hatte keinen Platz mehr. Er hatte einen einzigen Platz. Der Mann, durch den er zum König gesalbt wurde. War David schon zum König gesalbt zu dieser Zeit? Oh ja, schon ein paar Jahre. Er wusste, dass er ein Gesalbter ist, dass er König sein wird. Aber er muss die ganze Zeit leiden. Wir werden noch David als Person betrachten, als Persönlichkeit betrachten gleich. David aber floh und dann kam und ging zu Samuel nach Ramah und teilte ihm alles mit, was Saul an ihm getan hat. Und er ging mit Samuel und sie blieben in Naioth. Naioth, um einfach nur jetzt zu sagen, weil wir wissen jetzt nicht, was Naioth ist. Naioth ist ein Stadtteil von Ramah, wo die Prophetenschule höchstwahrscheinlich war. Und Samuel geht dahin und sie beten mit den Propheten da an. Sie haben einen Gottesdienst, beten an. Und also das ist ein Ort, der, naja, sag mal so, eine heilige Stätte für Israel. Weil da Prophetenschule war, Samuel war da oft. Und da wird Samuel berichtet, interessanterweise Saul berichtet. Saul hatte überall seine Spitzler, überall. Es wird noch in den weiteren Kapiteln überall gehen. Obwohl er so eine Person ist, aber er hat sie. Siehe, David ist der Naioth bei Ramah. Da sandte, und jetzt kommt der Beschluss des vierten Mordanschlags. Kapitel 20, Vers 20. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie nun die Versammlung der Propheten weissagen sahen und Samuel, der an ihrer Spitze stand, da kam auf die Boten Sauls der Geist Gottes, sodass sie alle weissagten. Ich will aufmerksam machen, sie sehen nur von Ferne die Propheten und Saul und der Geist Gottes kommt über sie und sie weissagen. Später werden wir auf diesen Gedanken zurückkommen. Als dies Saul berichtet wurde, sandte er andere Boten, die weissagten auch. Da sandte er noch ein drittes Mal Boten, auch sie weissagten, also drei Gruppen, die David holen sollen und alle weissagten. Vielleicht denken wir mal ein bisschen nach, warum macht Gott das, dass er das Mordkommando jetzt so beeinflusst, dass sie mit einmal weissagen mit den Propheten? Einfach zum Nachdenken. Vielleicht haben wir eine Antwort. Da ging auch er selbst nach Ramah, Vers 22. Und als er zu den großen Brunnen kam, der in Zichu ist, fragte er und sprach, wo sind Samuel und David? Da wurde ihm gesagt, siehe, in Naioth bei Ramah. Und er ging dorthin nach Naioth bei Ramah und der Geist Gottes kam auf ihm und er ging weissagend weiter, bis er nach Naioth bei Ramah kam. Merkt ihr jetzt, ich habe ja oft gesagt, die erste sahen die Propheten und Samuel und dann kam der Geist über sie. Über Saul kommt der Geist viel, viel früher. Ja? Der ist noch entfernt, der muss noch eine Strecke gehen und schon weissagen. Und er ging weissagend weiter, bis er nach Naioth bei Ramah kam. Und er zog sich seine Obergewände aus und er weissagte sogar vor Samuel und lag ohne Obergewand da jenen ganzen Tag und die Nacht. Da spricht man, ist auch Saul unter den Propheten? Wie viel besser wäre es doch für Saul gewesen, dass er immer unter den Propheten hätte geweissagt, als vom bösen Geist getrieben zu werden, oder? Hätte er diese Wahl gehabt? Ich glaube schon. In 1. Samuel, wo ich das gelesen habe, fiel mir was auf, irgendwas muss doch da sein, dass Samuel Saul nicht mehr sehen wird. Nachdem sie sich dort getrennt haben, nach dem Ungehorsam Sauls und so weiter. Und dann ging Saul weg, Kapitel 15, Vers 35. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes. Jetzt versuchen wir mal, die zwei Sachen zusammenzubringen. Ja? Und er weissagte sogar vor Saul, Samuel. Ich grabe Fragen aus, die stehen aber da. Wie kann man das verstehen? Saul hat drei Kommandos geschickt. Gott hat sie alle beschlagnahmt. Dann geht er selber und er wird auch gefesselt vom Geist Gottes. Und er macht nicht das, was er möchte, sondern er muss das machen, was Gott will. Interessanterweise ist es, dass Gott anders handelt als Menschen. Ich lese uns einmal einen Vers, oder ein paar Verse sind das, in 2. Korinther. Das ist ein interessanter Gedanke in uns. Diesen Abschnitt mag ich schon lange. 2. Korinther 10, 3. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass die Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, in jeden Gedanken und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Ich will hier mit diesem Abschnitt will ich nur sagen, die Methode, wie die Apostel und wie Christen umgehen. Genau der Gegensatz von Saul. Aber die Methode, die sehen wir doch jetzt. Gott beschlagnahmt das Mordkommando, auch den Mörder selbst, den Befehlsmörder Saul, beschlagnahmt er nicht mit Gewalt, nicht mit Schwert, nicht mit einer Pest, sondern er schickt seinen Geist und sie werden machtlos, sodass er seine Gewänder abzieht, die obere Gewänder des Königs, liegt den Tag da und die Nacht verschlaft und dann irgendwann wahrscheinlich geht er zurück. Und jetzt zurück. Haben Samuel und Saul miteinander Kontakt gehabt? Wie denkt ihr das? Ich glaube nicht. Wenn dort steht, Samuel sah ihn nicht mehr, das heißt, er hat sich nie mehr mit ihm zusammengesetzt, zu sprechen oder beraten oder sonst was. Er war hier, er war in Trance, ja, konnte nicht das tun, was er wollte, auch nicht, wofür er hingekommen war. Gott hat ihn komplett beschlagnahmt, obwohl er kein Heiliger war. Aber wenn Gott jemanden fesselt, dann fesselt er dem. Dann wird er nichts machen können. Aber er lässt ihn wieder gehen. Und wir wissen, dass David weiter wegflieht. Im nächsten Mal werden wir es lesen. Und wo flieht er diesmal hin? Zum nächsten Kapitel. Zu Jonathan und fragt Jonathan, was soll ich machen? Ja, aber das ist das Thema vom nächsten Mal. Ich stelle uns mal ein paar Fragen. Wie gestaltet sich das Schicksal eines Menschen? Wie, oder umgekehrt, wie gestaltet sich das Schicksal eines Menschen? Wovon hängt das ab? Und wir haben jeder ein Schicksal, ja, wir sprechen ja manchmal so. Oder unser Lebenslauf, wie wird der sich gestalten? Wovon hängt das ab? Ob ich den Weg gehe, den, einen guten oder einen schwierigen? Wovon hängt das ab? Von seiner Einstellung und Verhalten Gott und Menschen gegenüber. Und Christus, Jesus, hat das so einfach definiert. Als ein reicher Jüngling zu ihm kam, dann hat er gefragt, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Ja? Was sagt er ihm? Zwei Gebote gibt es. Das erste, das große. Liebe Gott, deinen Herrn von ganzer Seele, von ganzem Herzen und mit all deinem Wesen und Macht, je nachdem was für Übersetzung. Und das zweite, sagt er, deinen Nächsten wie dich selbst. Darauf sind alle Propheten und alle Gesetze aufgebaut. Liebte Saul Gott? Erfüllte er das erste Gebot? Ich lese euch jetzt einen Abschnitt. 1. Samuel 22, das kommt später, aber jetzt nur zu diesen Faktor einmal anzusprechen. Da sprach der König zu Doeg, tritt hier herzu und erschlage die Priester. Und Doeg, der Edomiter, trat herzu und fiel über die Priester her und tötete an jenem Tag 85 Männer, die das leinene Ephod trugen. Das war mit David verbunden, dieser Mord. David hat so geweint darüber, weil als David dann auf der Flucht von Saul war, kommt er zu dem Priester. Und wisst ihr von diesen Schaubrote? Er wollte Brot haben, da gab es keine. Dann habt ihr ihm die Schaubrote gegeben und sagte, hast du kein Schwert hier? Doch, eins, des Goliaths, den du erschlagen hast. Denkt ihr, ja? Und da ist dieser Doeg und David sieht, der Doeg ist da und denkt, ob der mir nicht hier im Rücken fallen wird. Und der fällt ihm im Rücken, berichtet das Saul und Saul erschlägt wegen dem, dass dieser Priester David sozusagen nicht ausgeliefert hat an ihn, erschlägt er 85 Priester. Liebt Saul Gott? Hat er auch eine Tugend Gottesfurcht? Eigentlich sollte nicht Doeg die Priester erschlagen. Der Befehl von Saul war an seine Größen. Kommt hier, erschlägt ihn. Nicht einer hat sich gerührt. Dann hat er diesen Verräter genommen, hat er gesagt, du mach es jetzt. Grausam. Er sieht, dass all seine Getreue nicht einer die Hand über die, auf die Priester erheben wird, denn aber so einer, mach du das. Du hast sie verraten. Bring sie um. Und 85 Priester werden vor dem Angesicht Sauls getötet. Das ist grausam. Und die andere Sache, liebt Gott seine Kinder, seine Diener? Das ist ja das zweite Gebot, Menschen. Er beraubt seinem Sohn den Freund, seine Tochter den Mann und seine großen Männer verachtet er alle, denn sie tun nicht das, sie zum Beispiel erschlagen nicht die Priester. Und hier haben wir wieder ein grausames Bild von Saul. Ist es überhaupt zu verstehen, zu erklären? Und jetzt zu David. In dieser ganzen Zeit, Hansi hat es letzte Mal schon etwas aufmerksam gemacht. Der Charakter Davids, bei all diesen vorherigen und bei diesen Nachstellungen, Mordanschläge und so weiter, wie verhält David sich? Schimpft er irgendwo? Oder eine andere Frage, wäre David imstande, sich zu wehren? Der hat ja so viel Siege, eindeutig. Der hat ja so viel Siege, das wäre für ihn das Kleinste gewesen. Der hätte auch die Wache, die nachts bei ihm gewacht hatte, die hätte David wahrscheinlich auch erledigen können. Er hat sich an keiner Stelle mit Gewalt selbst verteidigt. Ein Charakter? Aber warum hat Gott das Ganze zugelassen? Warum musste David das alles und was noch alles kommen, wird noch viel kommen? David formt den Mann nach seinem Herzen durch schwierige, sehr schwierige Situationen. Und er muss ein König seines Volkes werden, damit er einer ist. Nach seinem Herzen muss er eine harte Schule, vieljährige Schule gehen, durch sehr harte Sachen und lernen, wie, was das heißt, so zu sein. Das war der Grund, warum er so ein Psalmdichter war. Diese Lieder hat gedichtet. Er hatte Christus in seinen Psalmen besungen gesehen. Er kannte die Zukunft. Er kannte die Prophetie. Wenn alles glatt wäre gegangen mit 17 Jahren und weiter, wäre er so in die Tiefe gekommen? Gott geht mit den Seinen, mit uns, manchmal eine harte Schule, mit einem sehr klaren, hohen Ziel. Er will uns formen, damit wir Menschen sind nach seinem Herzen. Er wird auch Nathan angehen. Im nächsten Kapitel schon wird er sein. Da wird abends, wenn sie zusammen essen, müssen alle seine Großen dabei sein beim Essen. Ich habe ein paar Minuten, ja, und dann bin ich fertig. Und dann fragt er, warum ist David nicht da beim Essen? Und dann sagt Jonathan zu Saul, David hat mich dringend gebeten, nach Bethlehem gehen zu dürfen. Da entbrannte Sauls Zorn, Vers 30, gegen Jonathan und er sprach zu ihm, du missratener, widerspenstiger Sohn, meinst du, ich wusste nicht, dass du den Sohn Isais erwählt hast zu deiner Schande und zur Scham und Schande deiner Mutter? Der Vater, König, lasst sich so tief runter, spricht so mit seinem Heldensohn, der auch Israel immer wieder gerettet hat. Und Vers 33 ist dann, da warf Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Wir haben heute vier Persönlichkeiten gesehen. Saul, negativ, dass es nicht weitergeht. Eine ganz edle Persönlichkeit, aber so eine, die so ein bisschen unbemerkt in die Geschichte gegangen ist. Jonathan, David, der in den ersten Jahren so tadellos gelebt hat, dass es erstaunlich ist. Wir haben die Michal gesehen, dass sie eine Tochter Sauls ist, obwohl sie David liebt, aber Sie hat Götzen einen Götzen bei sich gehabt und mit dem Lügen hatte sie auch, naja, war auch Angst dabei, klar, aber so. Und dann sehen wir den David. Samuel ist nur am Rande diesmal, deshalb Samuel haben wir früher schon gesehen, über den wollte ich heute nicht sprechen. Mit einem Satz, was lernen wir aus dieser grausamen Geschichte und eine Geschichte, wo Menschen mit Grausamkeit edel umgehen können? Was brauchen wir, damit wir nur annähernd Jonathan, David ähneln könnten? Der Herr segne uns dabei, dass wir darüber nachdenken, sie als Vorbilder nehmen und wir selber auch wachsen dahin, wo Gott uns sehen möchte. Amen.